Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Ralf Bremer von Google. Viel Spaß beim Zuhören.
Also es ist, glaube ich, bekannt, dass unser CEO Sundar Pichai schon 2017 Google zu einer AI-First-Company erklärt hat. Also KI kommt an erster Stelle bei Google, bei allem, was wir tun. Und es mag sein, dass viele Menschen es wirklich nicht wahrnehmen, wenn sie KI nutzen. Aber KI steckt tatsächlich in fast allen Google-Produkten drin.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel, mache das hier seit 2018, bin getrieben von einer großen Neugier. Ich möchte gerne herausfinden, wie sich die neue Arbeitswelt entwickelt, wer sie mitprägt und designt, welche Ideen es gibt. Wir reden hier über Technologie, wir reden über neue Raum- und Bürokonzepte. Es geht um Unternehmenskultur, es geht um Transformationen, viele, viele Facetten. Und am Ende darf ich mich hier mit Menschen unterhalten, die lieben, was sie tun, die was bewegen wollen und die auch mutig genug sind zu teilen, was auf ihrem Weg passiert ist und was vielleicht auch nicht so gut geklappt hat im ersten Moment. Nach der großen Pandemie darf ich hier als Podcaster wieder so ein bisschen auch in die Büros gehen und mir anschauen, wie gearbeitet wird. Und ich war bei Google in Berlin und da hat mich der gute Ralf Bremer herzlich empfangen. Er leitet den Standort dort zusammen mit seiner Kollegin Annette Kröber-Riel und ist der Pressesprecher von Google in Deutschland und kennt sich natürlich bestens aus. Er hat mir die Google-Büros gezeigt. Ich war vorher schon mal vor ein paar Jahren in Hamburg gewesen und habe mir die Büros dort angesehen. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, was die Pandemie mit Google gemacht hat, wie man heute hybrid zusammenarbeitet, wie man auf neue Ideen kommt, warum viele Projekte und Produkte, die wir von außen gesehen gut finden, warum die auch eingestellt werden. Und ich wollte natürlich auch wissen, welche Rolle Ralf dabei spielt, wie kommuniziert wird, ja, wie Ralf auch zu Google gekommen ist überhaupt. Er war vorher tätig als Sportjournalist und in der politischen Talkshow-Branche, wenn man so will. Da gibt es auch nochmal eine interessante Anekdote, die er erzählt. Ja, und dann springen wir einfach rein in die Gegenwart und dann natürlich auch Richtung Zukunft. Es geht um AI. Welche Rolle hat Google dort eigentlich eingenommen? Was entwickelt man dort bei Google? All das jetzt im großen Interview mit Ralf Bremer in Berlin aufgenommen Ende 2023. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und ich darf euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist wieder Deskly, eure neue Desk-Sharing-App, wenn ihr mögt. Wir alle beschäftigen uns, glaube ich, mit der Zukunft des Büros. Ja, wie oft kommen die Leute noch? Wie oft arbeiten sie zu Hause oder an dritten Orten, wie in einem Coworking-Space oder in einem Bulli? Das müssen wir nicht nur besser verhandeln, sondern auch besser planen, damit wir die Ressourcen auch gut nutzen können. Denn am Ende kosten Büros ja vor allen Dingen auch eins, nämlich Geld. So, und da kommt Deskly ins Spiel mit einer eigenen flexiblen Cloud-Lösung für euch. Die Mitarbeitenden haben die Chance, sich hier sehr einfach einen Tisch zu buchen oder auch einen Raum oder sogar einen Parkplatz. Ihr habt als Arbeitgeber die Möglichkeit, das Ganze anzulegen, also all die Ressourcen und buchbar zu machen und habt es dadurch im Überblick. Das heißt, wenn ihr seht, gewisse Räume werden überhaupt nicht genutzt, stehen leer rum, dann könnt ihr sie auch untervermieten oder abgeben oder was. Oder Tischtennis drin spielen, ja, was auch immer ihr wollt. Das heißt, ihr kommt da in eine effektivere Nutzung am Ende des Tages. Deskly ist dazu auch noch eine sehr schöne App, ja, die macht auch noch Spaß. Ihr könnt dann auch wirklich ganz einfach sehen, wie das Büro der Zukunft sich entwickelt, kulturell auch. Und darüber haben wir auch hier im Podcast schon gesprochen. Felix Mohr war bei mir, er ist Co-Gründer von Deskly, dem Startup aus Osnabrück. Ist auch wirklich gut bewertet bei OMR Reviews zum Beispiel, der Softwarebewertungsplattform der Online-Marketing-Rockstars. Die nutzen es auch selber, also die Crew rund um Philipp Westermeier. Aber auch Sparkassen sind mittlerweile dabei. Also lernt's gerne mal kennen. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Ansonsten könnt ihr natürlich auch auf die Webseite gehen. Deskly, geschrieben DESK.LY. Und als kleines Bonbon für alle Hörenden dieses Podcasts gibt es einen fetten 40% Rabatt. Und zwar für das erste Jahr. Also checkt's mal aus und wir springen jetzt rein in die Folge mit Google.
Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Ralf heute zu Gast ist oder vielmehr ich zu Gast bin bei ihm, heute bei Google in Berlin. Moin.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank, Gabriel, und herzlich willkommen hier bei Google in Berlin.
Ich habe mich einfach selbst eingeladen. Du hast mir schon ein bisschen gezeigt, wie ihr hier arbeitet. Aber wir starten mal vorne. Wie geht's dir denn heute?
Mir geht's hervorragend. Heute war es ja ein bisschen kälter in Berlin, sogar Schnee auf den Straßen. Bin mit dem Fahrrad aber trotzdem hergefahren. Es war ein bisschen glatt, aber die frische Luft am Morgen hat mich so richtig, richtig belebt und toller Tag vor uns.
Wenn man gefragt wird, wie es einem geht, dann finde ich, ist das ja auch so eine Haltungsfrage, wie man darauf antwortet, oder? Also ist man positiv gestimmt? Geht man positiv an die Dinge ran? Ist das auch so eine Haltungsgeschichte, die ihr bei Google in irgendeiner Form lebt? Weil ich habe jetzt heute auch keinen mit gesenktem Kopf hier rumlaufen sehen.
Also natürlich haben wir, glaube ich, allesamt, die wir bei Google arbeiten, eine positive Einstellung zum Leben und auch zu unserer Arbeit hier bei Google. Es ist, finde ich, ein großes Privileg, hier zu arbeiten. Und das weiß auch jeder und jede, die hier arbeiten. Gleichzeitig bin ich aber auch niemand, der jetzt, sagen wir mal, auf die Frage, how are you, wie geht's dir, immer sagt, es geht mir gut. Awesome. Sondern ich bin jemand, der dann schon ehrlich antwortet, weil natürlich gibt es bessere und schlechtere Tage. Und wenn ich Tage habe, bei denen ich mir über irgendwas Sorgen mache oder einfach nicht so gut drauf bin, dann bin ich jemand, der das auch sagt. Mhm. Aber heute geht es mir tatsächlich hervorragend.
Sehr schön, das freut uns. Ja, Ralf, ich bin ja Vater von 3 Töchtern und die mittlere Mathilda, die wird hier so ein bisschen eingebunden, darf das Intro einsprechen. Wenn sie keine Lust hat, dann darf die Jüngste mit ran, die wird jetzt 5. Aber die Einstiegsfrage ist eigentlich, wie würdest du meiner mittleren Tochter Mathilda, 10 Jahre alt, eigentlich erklären, was du so tust?
Ja, erstmal hallo Mathilda. Schön, dass du deinen Papa hier unterstützt bei diesem Podcast und bei dieser Aufnahme. Also, du kannst dir meine Arbeit so vorstellen. Ich mache eigentlich 2 Sachen. Zum einen bin ich hier in dem Haus, in dem Google in Berlin sozusagen ansässig ist, an dem insgesamt 400 Menschen arbeiten, bin ich dafür zuständig, dass hier in diesem Haus von Google alles ordentlich läuft, ja, dass das mit dem Essen funktioniert, dass die Leute hier was zum Essen bekommen, dass das Gebäude sicher ist, dass genug Räume und Arbeitsplätze da sind. Das mache ich in meiner Eigenschaft, indem ich hier dieses Gebäude sozusagen leite. Ich mache noch eine 2. Sache und da bin ich der Sprecher von Google. Google ist eine Firma, die kennen viele Menschen, weil wir sind eine Firma, die man im Internet findet. Das ist eine Suchmaschine. Vielleicht hast du das in der Schule schon mal verwendet. Die Suchmaschine, es gibt aber natürlich auch andere Suchmaschinen. Und ich bin der Sprecher von Google. Das bedeutet, wenn jemand von außen, wie zum Beispiel du, mich fragt, was macht denn Google, dann bin ich derjenige als Sprecher, der erklärt, was Google eigentlich macht. Und wenn du in Zukunft mal die Frage hast, was macht eigentlich Google genau, dann schreib mir eine E-Mail oder komm vorbei und dann erkläre ich dir das ganz genau.
Wie viele Mails kriegst du da so, die das mal wissen wollen?
Es hält sich in Grenzen. Es ist bei mir natürlich fachbezogen. Ich bin tatsächlich jetzt als Sprecher von Google zuständig für die sogenannten Corporate Topics, also die politischeren Themen bei Google. Und da bekomme ich natürlich ganz normal Anfragen von Medienvertreterinnen und Medienvertretern, die zu aktuellen Themen Fragen haben, aber natürlich auch zu zeitlosen Themen, was Google angeht. Und dann stehe ich Rede und Antwort und falls ich die Antwort nicht weiß, frage ich intern nach und besorge dann entsprechende Antworten für die Journalistinnen und Journalisten.
Ich glaube, alle kennen Google. Also hast du schon mal jemanden getroffen, der Google nicht kannte?
Selten.
Aber ist dir schon passiert?
Ja, aber wirklich quasi nie. Bei also natürlich älteren. Theoretisch jetzt bei der wirklich älteren Bevölkerung kann es schon mal passieren.
Die Markenbekanntheit ist eben enorm hoch, weil ihr auch schon sehr, sehr lange im Internet aktiv seid als Dinosaurier quasi. Ich habe mal nachgeschaut, bei Wikipedia steht, Google ist eine Internet-Suchmaschine des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC. Mittlerweile seid ihr viel mehr. Müsste man diesen Wikipedia-Eintrag mal aktualisieren? Oder würdet ihr immer noch sagen, nee, das ist es schon noch im Kern?
Also erstmal würde ich den Begriff des Dinosauriers nicht verwenden. Betreffend Googles, wir sind gerade mal 25 Jahre, also das ist ein wirklich sehr junges Unternehmen, immer noch. Und natürlich sehr dynamisch und innovativ und in die Zukunft gerichtet. In der Tat ist Google inzwischen sehr breit aufgestellt. Wir machen unterschiedliche Dinge. YouTube ist ja bekanntlich dazugekommen. Wir bieten Services an wie Google Maps, Workspace und viele andere mehr. Wir sind im Cloud-Geschäft sehr stark und sehr aktiv. Und ich glaube, es gibt auch Wikipedia-Einträge, die breiter sind als derjenige, den du gerade beschrieben hast. Natürlich ist die Suchmaschine, steht nach wie vor im Zentrum des Unternehmens und ist natürlich auch nach wie vor das, was durch unsere Mission, die unsere Gründer ja 1998 aufgeschrieben haben, sozusagen am besten verkörpert wird, nämlich die Informationen der Welt für jeden universell verfügbar und nutzbar zu machen, Betonung für jeden und für jede. Das ist nach wie vor die Mission, für die Google steht, im Kern in der Suche, aber inzwischen, darauf werden wir wahrscheinlich noch kommen, abgebildet in vielen anderen Diensten und Produkten, nicht zuletzt natürlich jetzt mit künstlicher Intelligenz sozusagen als Verstärker. Und insofern ist die Beschreibung über das Suchen nach Informationen, das Finden von Informationen nach wie vor sehr passend für Google.
Für dich gab es ja auch noch ein Leben vor Google. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen berichten, wo du unterwegs warst. Denn das hat auch damit zu tun, was du heute tust, fand aber an anderer Stelle statt. Vielleicht gibst du uns da mal einen kleinen Einblick.
Das mache ich sehr gerne. Ich versuche es auch kurz zu fassen, weil tatsächlich auch, ich bin ja nun schon 58 Jahre alt, einiges vor Google passiert ist. Ich habe eigentlich Volkswirtschaft studiert in München und promoviert, bin dann durch einen Zufall tatsächlich ins Fernsehen gerutscht, war zunächst Fußball- und Sportreporter bei RAN Sat.1 Fußball. Das werden viele vielleicht noch kennen.
War das mit Jörg von Torra?
Es war mit Jörg von Torra und Reinhold Beckmann insbesondere. Reinhold Beckmann, der mich damals eingestellt hatte als Praktikant und bin dann als Sportreporter. Viele journalistische Karrieren beginnen ja im Sportjournalismus. Das war bei mir tatsächlich auch so. Ich bin dann in die Wirtschaftsredaktion von NTV hier in Berlin, war dort 5 Jahre. Dann zur ARD gewechselt, zu Sabine Christiansen, eine große Talkshow, bei der ich wirklich auch viel erlebt habe. Unter anderem für mich unvergessen das Kanzlerduell Merkel gegen Schröder. Wirklich eine Sendung, die uns alle sehr beschäftigt hat, die natürlich dann auch Deutschland im Prinzip ja auch mit beeinflusst hat, weil das kam dann eben zum Regierungswechsel und dann danach 16 Jahre Merkel.
Gab es dann noch eine Anekdote aus der Sendung?
Naja, es war tatsächlich so, dass ich bei dieser Sendung für das Skript von Sabine Christiansen verantwortlich war. Und das war natürlich schon eine Verantwortung. Damals war ich ja noch gar nicht so erfahren. Und eine Sendung, die, glaube ich, am Ende von 20 Millionen Menschen gesehen wurde, für das Skript sozusagen der Chefin verantwortlich zu sein, war schon eine Sache.
Ja.
Und es ist gut gelaufen damals. Insofern bin ich da natürlich auch noch ein bisschen stolz, auch wenn es fast 20 Jahre her ist. Und danach bin ich eben zu Maybrit Illner. Auch das ist eine spannende Zeit beim ZDF, auch in der Talkshow. Und dort kam es dann in der Tat zum Kontakt mit Google zum ersten Mal, weil ich 2007, 2008 sozusagen dort die Idee eingebracht habe, einen YouTube-Kanal für die Sendung einzurichten. Und YouTube hat damals schon zu Google gehört. Dort habe ich dann sozusagen die ersten meiner künftigen Kollegen und Kolleginnen kennengelernt. Das hat geklappt. ZDF war der erste größere TV-Sender, der einen YouTube-Kanal eingerichtet hat. Und danach war dann, ja, hat es noch 2 Jahre gedauert, bis ich dann einen Anruf von Google bekam, um dann tatsächlich zu wechseln.
Und dann sind wir schon beim Thema Recruiting. Also da gibt es ja dieses Narrativ, dass es auch sehr viele Stationen oder sehr viele, sagen wir mal, Runden gibt, wenn man sich bei Google bewirbt und bis es dann bestenfalls zur Einstellung kommt. Das mag heute schon anders aussehen als vor 10 oder 15 Jahren. Wie war es in deiner Zeit noch?
Ja, es war in der Tat sehr interessant für mich, weil ich davon ausgegangen bin, wie ich es eben aus früheren Bewerbungsverfahren kannte, dass eben aufgrund der Vorgeschichte, ich war sozusagen schon bekannt, mein bis heute ja auch gleicher Chef Kai Oberbeck, der mich damals angerufen hat, hat da natürlich eine gewisse Position. Also wenn er mich anruft, dann werde ich ja schon dann quasi, dann ist es ja quasi schon erledigt, die Bewerbung. Aber dem war nicht so. Ich wurde dann einfach in das normale Google-Bewerbungsverfahren sozusagen eingespeist, musste, glaube ich, insgesamt 8 Bewerbungsinterviews führen mit unterschiedlichen Leuten in Deutschland und in London, also aus dem zentralen Kommunikationsteam. Musste natürlich eine Vielzahl von Unterlagen auch beibringen, eigene Artikel schreiben, sozusagen, um sozusagen zu belegen, dass ich wirklich qualifiziert bin für die Stelle. Und am Ende hat es dann geklappt. Es ist in der Tat heute nicht mehr ganz so aufwendig, das Verfahren. Natürlich sind wir immer noch sehr gründlich bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern. Es gibt im Schnitt, würde ich sagen, 3 bis 4 Interviews heutzutage, die jeder Bewerber, jede Bewerberin absolvieren muss. Aber wir haben insgesamt versucht, das Verfahren etwas zu reduzieren. Aber der Anspruch an Leute, die bei Google arbeiten, ist nach wie vor schon durchaus hoch.
Und von der anderen Seite geguckt, ist Google auch einer der beliebtesten Arbeitgeber schon seit, keine Ahnung, vielen, vielen Jahren. Es gibt wirklich diesen Ruf auch, gerade natürlich auch, wenn du in der Tech-Branche arbeiten willst, wenn du Entwickler, Entwicklerin bist, ist das immer eine der Top-Adressen gewesen. Woran liegt das? Was ist das Geheimnis, ja, dieses positiven Images als Arbeitgeber?
Ich glaube, Google tut tatsächlich eine ganze Menge dafür, um sich diesen Ruf zu erarbeiten. Wohlgemerkt ist das nicht das Ziel. Also unser Ziel ist nicht, bei diesen Umfragen besonders gut abzuschneiden, sondern das Ziel ist tatsächlich, für die Menschen, die bei Google arbeiten, ein positives, inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen und die Leute fair und einfach adäquat zu behandeln, die bei uns arbeiten. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge von Faktoren, die da reinspielen. Das ist natürlich zum einen das sehr interessante Umfeld, in dem wir uns bewegen. Wir sind ein sehr relevantes Technologieunternehmen, das nicht nur auf einem Feld aktiv ist, sondern eine Vielzahl von Produkten anbietet, eine Vielzahl von Diensten, die wirklich quer durch relevante Dienste unser aller Alltag gehen, aber natürlich auch für viele Unternehmen relevant sind. Das heißt, aufgrund dieser Vielfalt hat man natürlich einen sehr, sehr spannenden und erfüllenden Job, das schon mal als Grundvoraussetzung. Dann sorgen wir natürlich auch dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit wirklich bestmöglich nachkommen können. Das fängt bei der technischen Infrastruktur an, die wir hier zum Beispiel in Berlin anbieten, aber natürlich auch in allen anderen Büros. Da kommen dann wirklich angenehme Aspekte dazu, wie natürlich die Versorgung mit Essen und Getränken. Du konntest vorhin ja kurz mal in unsere Cafeteria reinschauen. Da gibt es morgens Frühstück und ein wirklich sehr leckeres Mittagessen, eine Auswahl natürlich an veganen, vegetarischen, aber auch Fleischgerichten, es gibt Kaffee, es gibt die kleinen Küchen auf allen Fluren, wo die Leute sich mal schnell einen Kaffee holen können oder ein Getränk, wo man auch ins Gespräch kommt, wo man Kollegen und Kolleginnen trifft. Es ist sozusagen eine lebendige Atmosphäre bei uns. Wir sorgen für viel Austausch, für ein harmonisches Miteinander. Also es sind sozusagen die faktischen Grundlagen sind, glaube ich, gegeben durch ein spannendes Unternehmen, natürlich auch durch eine entsprechende Bezahlung, muss man auch nicht drum herum reden, das ist natürlich auch ein relevanter Faktor, aber natürlich sorgen wir auch durch die Kultur und durch alles, was wir in den Büros anbieten, kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drauf, dafür, dass sich die Leute hier wirklich wohlfühlen.
Und fragt ihr die dann zwischendurch auch, wie es denen geht? Also inwieweit gibt es dann auch so einen Dialog, um sich da weiterzuentwickeln?
Also es gibt zum einen ein sehr, sehr ausgefeiltes internes System, wo durch regelmäßige Befragungen einfach sozusagen Stimmungsbild aufgenommen wird, wie es den Leuten geht, was sie sich vielleicht wünschen würden im Unternehmen oder auch am Arbeitsplatz, an dem jeweiligen Standort. Aber natürlich zum Beispiel jetzt hier am Berliner Standort haben wir wirklich eine Kultur etabliert, dass jeder und jeder auch jederzeit zu mir kommen kann, jetzt als Standortleiter, aber auch zu anderen Vertreterinnen des Büros sozusagen, ja, auch sozusagen Sorgen äußern können. Wir haben hier zu wenig Arbeitsplätze, die Meetingräume sind an bestimmten Tagen knapp. Wie können wir das verbessern? Es gibt manchmal die Frage, ob wir nicht auch ein Abendessen anbieten können für Leute, die länger bleiben. Das wird dann diskutiert, es wird dann auch wirklich sorgfältig abgewogen, dann auch mit Vertretern von Arbeitnehmerinnen natürlich und mit Vertretern des jeweiligen Teams, in dem Fall jetzt zum Beispiel mit dem Food-Team, also denjenigen, die zuständig sind hier für das Essen und für die Kantine. Und insofern versuchen wir wirklich, das aufzunehmen, was zurückkommt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu uns. Und für mich wäre das ehrlich gesagt als jetzt hier Leiter des Berliner Standorts keine schöne Botschaft, wenn jemand mir sagen würde, ich traue mich nicht, bestimmte Dinge zu äußern. Das habe ich zum Glück auch nicht erlebt, sondern die Leute wissen, sie können hier sich wirklich mit allem an uns wenden. Und ich glaube, da spreche ich jetzt für alle, die bei Google sozusagen in einer Entscheidungsposition sind, dann versuchen wir wirklich, den Mitarbeiterinnen dann an der Stelle entgegenzukommen und sozusagen die, ja, auch mit Erneuerung dann dafür zu sorgen, dass sich weiterhin hier alle bestmöglich aufgehoben fühlen.
Die Google-Büros sind ja weltberühmt. Also da hat man dann gleich Bilder im Kopf von extraordinären Einrichtungen, natürlich auch einem Bällebad, das habe ich in Hamburg in der ABC-Straße mal erlebt. Also auch die Meetingräume sind sehr interessant eingerichtet. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen diese Idee dahinter, dass man das Büro ja zu einem Ort entwickelt, an dem man sich wohlfühlt, an dem man kreativ ist, an dem man gut zusammenarbeiten kann und dann auch gerne nochmal so die Brücke zu euch in Berlin, wie ihr das hier umsetzt.
Ja, sehr gerne. Also natürlich das eine, die Leute müssen hier gut arbeiten können. Also man muss wirklich erstmal die Voraussetzungen schaffen. Es muss ausreichend Arbeitsplätze geben, es muss ausreichend Meetingräume geben. Es müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen sein. Das heißt, es muss überall eine funktionierende Einheit zum Beispiel für Videokonferenzen sein. Die Leute müssen ihre Laptops und sonstigen IT-Bedürfnisse sozusagen müssen erfüllt sein, aber wir versuchen hier über eine bestimmte, sagen wir mal, einen lokalen Flavor, eine lokale Kultur natürlich auch Bezüge zum Standort herzustellen. Da spreche ich jetzt auch nicht nur für Berlin, das wird an allen Standorten so gemacht, dass man zum Beispiel bestimmte Sehenswürdigkeiten aus der jeweiligen Stadt versucht abzubilden in den Konferenzräumen. Das sind manchmal nur Fotos, manchmal sind es aber auch sozusagen Objekte, dreidimensionale Objekte, die dann plötzlich in dem jeweiligen Büro und in dem jeweiligen Konferenzraum auftauchen. In Berlin haben wir es bewusst auch nicht übertrieben. Wir haben hier den großen Vorteil, dass wir hier in einem historischen Gebäude, gebaut 1880 bereits, ursprünglich als Krankenhaus angelegt, dass wir hier untergebracht sind. Also es ist ein fantastisches Gebäude, wirklich in der Nähe der Museumsinsel in Mitte in Berlin. Die Architektur ist für sich schon sehr schön. Das alte Treppenhaus, der Ausblick auf die Spree und auf das Bode-Museum. Da muss man jetzt nicht mit einer übertriebenen Innenarchitektur das sozusagen noch dann sozusagen auf die Spitze treiben, sondern bei uns haben wir versucht, mit kleinen wirklich Designelementen sozusagen das Lokale noch ein bisschen mehr zu betonen, ein bisschen spielerisch sozusagen im Google-Sinne. Es gibt Konferenzräume, die sind zum Beispiel nach berühmten Berliner Musiktiteln benannt, also Heroes von David Bowie findet sich in einem Konferenzraum oder daneben ist Schwarz zu Blau von Peter Fox, der dort irgendwie auch sozusagen visuell umgesetzt ist. Man kann aber in den Räumen dann auch die entsprechenden Songs natürlich abspielen. Das sind so kleine Elemente, die den Bezug zum Standort Berlin herstellen, aber wie gesagt, alles im Rahmen, nicht übertrieben und es gibt auch kein Bällebad in Berlin.
Aber in Hamburg gibt es das noch?
In Hamburg gibt es ein Bällebad. Wie oft es genutzt wird, haben wir keine Statistik.
Ja, ich hatte da eine Führung, aber es ist schon 10 Jahre her. Also da saß auch keiner drin. Vielleicht ist es auch einfach ein Angebot oder vielleicht drückt es auch ein Stück weit einfach diese Mentalität aus. Du kannst, nimm dir, was du brauchst. Du hast hier verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Settings ja auch. Wir kommen ja auch aus einer Arbeitswelt, in der es diese klassischen Büros gab, Einzelbüros. Dann hat man irgendwann experimentiert mit Großraumbüros. Ihr habt hier auch verschiedene Settings in der Corona-Pandemie. Wurden die auch erforderlich? Also auch viel mehr Richtung Calls. Ihr habt auch diese kleinen Kabinen. Aber kommen wir auch gerne nochmal auf diese Zeit, die ja viele Unternehmen herausgefordert hat. Gut, Tech-Unternehmen waren mit Sicherheit schon darauf eingestellt, auch remote arbeiten zu können, aber trotzdem auch die Frage, auch in Verbindung mit dem tollen Büroansatz, den ihr habt. Also wie hat euch das beschäftigt in dieser Zeit und wie hat sich's ausgewirkt auf das heutige Arbeiten?
Also natürlich hat die Corona-Pandemie die ganze Zeit uns genauso beschäftigt und geprägt wie wahrscheinlich alle anderen Unternehmen, Behörden und Organisationen auch. Wir sind als deutsches Team insgesamt, und natürlich ist es weltweit ähnlich gewesen, aber fürs deutsche Team weiß ich das eben, sind wir also wirklich wöchentlich zusammengekommen, um die Lage zu diskutieren, die wir haben. Wir waren relativ strikt in den Lockdown-Phasen, das heißt, die Büros waren tatsächlich weitgehend geschlossen, was natürlich für uns, wie gerade beschrieben schon, und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein großer Verlust war natürlich in der Phase. Aber natürlich stand die Gesundheit da an der Stelle ganz oben und die Vorsorge. Und das heißt, wie du gesagt hast, wir haben dann quasi auf Work from Home, also Arbeiten von zu Hause, relativ schnell umgestellt. Und in der Tat, die Infrastruktur haben wir natürlich über Google Meet, was sozusagen unser täglicher Begleiter ist, auch im Büro. Das heißt, Videokonferenzen entweder vom Computer oder über das System, was wir hier im Büro haben, ist unser wirklich täglicher Begleiter bei allem, was wir tun. Also ich glaube, jeder Google-Mitarbeiter, Mitarbeiterin hat täglich mehrere Videokonferenzen. Insofern die Umstellung dorthin war nicht rasend kompliziert, sondern wir waren dann relativ schnell in der Lage, auch von zu Hause aus die wesentlichen Vorgänge sozusagen abzubilden. Und das haben wir über die ganze Zeit, ja, fast 2 Jahre dann durchexerziert. Wir haben zum Beispiel auch ein Format, was wir in Berlin wöchentlich machen, das TGIF. In Berlin heißt es TGIAF. Thank Google, it's almost Friday, weil dieses Zusammentreffen findet immer donnerstags statt. So heißt die Veranstaltung, die vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist. Die haben wir dann eben in ein virtuelles Format umgewandelt und kamen dann eben jeden Donnerstag um 17 Uhr in einer Videokonferenz zusammen. Das kann natürlich bei weitem nicht ein nettes Beisammensein hier bei uns in der Cafeteria ersetzen, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Aber so haben wir uns bemüht, die Berliner Community, also uns jetzt als Berliner Büro, zusammenzuhalten und durch kleinere Vorträge, kleinere Spiele, die wir dann gemeinsam gemacht haben, virtuelle Quizze und so weiter, dann wirklich die Community des Berliner Büros zusammenzuhalten. Und das hat eigentlich, sagen wir mal, wenn man bedenkt, wie schwierig die Zeit insgesamt war, dann doch ganz gut funktioniert. Wie gesagt, es kann ein persönliches Zusammenkommen niemals ersetzen. Und was wir daraus gelernt haben, wir sind tatsächlich natürlich wie die meisten seit Mitte letzten Jahres wieder auch im Büro und auch eigentlich wieder zu 100%. Wie alle Unternehmen haben wir, glaube ich, gesehen, dass eine 5-Tage-Woche im Büro nicht unbedingt erforderlich ist, sondern dass sich viele Tätigkeiten auch gut von zu Hause erledigen lassen. Das ist natürlich auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also von Eltern, die jetzt kleine Kinder haben, oft natürlich sehr hilfreich ist, wenn man auch 1-2 Tage zu Hause bleiben kann. Und insofern hat sich dann über die Zeit ein Mittelweg entwickelt, den wir umgesetzt haben, der da lautet, die Richtlinie ist, man sollte 3 Tage pro Woche ins Büro kommen. Es werden die Tage Dienstag bis Donnerstag empfohlen, weil dort die Phasen sind, in denen wirklich die allermeisten Kolleginnen und Kollegen auch kommen, in denen man sich dann auch persönlich begegnen kann und dann auch den eben Austausch haben kann in unterschiedlicher Form. Aber 2 Tage können auch zu Hause gearbeitet werden, was sich jetzt in der Praxis tatsächlich meist als Montag und Freitag herausgestellt hat. Das ist wohlgemerkt ein sehr flexibles Modell. Und es gibt diese ungefähre Regel, aber es gibt natürlich auch Abweichungen von dieser Regel. Und das entscheiden dann aber die entsprechenden Teams unter sich. Und natürlich gibt es die Flexibilität, wenn man zu Hause einen Notfall hat, Kind ist krank, oder Hund ist krank, wie auch immer, dann können natürlich Kolleginnen auch zu Hause bleiben an dem Tag. Aber im Kern wird schon empfohlen, dass man das Büro als das nutzt, wofür es eben da ist, als Ort der Begegnung, als Ort präsent zu sein und eben mit anderen Kolleginnen und Kollegen sich einfach zu treffen. Und all diese Vorzüge, die man ja hier auch hat, dann für die eigene Arbeit zu nutzen.
Da denke ich dann auch gleich an diese Campus-Konzepte, die man auch aus den USA kennt. Dann hast du noch dein Fitnessstudio, vielleicht noch eine Kita. Ich weiß gar nicht, ob ihr das bei eurem Headquarter auch so habt. Aber auf jeden Fall musst du diesen Campus fast nicht mehr verlassen, was natürlich verführerisch ist, aber natürlich auch die Frage aufwirft, wann ist Schluss, wo ziehe ich die Grenze als private Person, ne?
Also ehrlich gesagt ist das so ein bisschen so ein Klischee, was so verbreitet wird nach dem Motto, da die Tech-Unternehmen sorgen für alles und dann muss man gar nicht mehr nach Hause gehen. Ich glaube, dass das nicht der Ansatz ist. Der Ansatz ist, wir sorgen für die Dinge, die wirklich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nutzen, wie zum Beispiel die Kantine mit dem leckeren Essen. Es ist einfach für... Wir haben Menschen hier aus 45 Ländern, also viele sind auch noch gar nicht so lange in Berlin, die kennen hier gar nicht die Infrastruktur, die Gegebenheiten. Für die ist es einfach wichtig, am Mittag, mittags und morgens zu wissen, da kriege ich mein Essen, das ist alles da, ich muss mich um nichts kümmern. Das ist einfach eine große Erleichterung für die im Arbeitsalltag. Dann können sie natürlich motivierter arbeiten. Das ist gut für Google, aber es ist, glaube ich, auch gut für die Kolleginnen und Kollegen, die eben hier sozusagen ein Thema, worum sie sich sonst noch kümmern müssten, eben sozusagen von der Backe haben. Es gibt hier auch einen Sportraum, können wir vielleicht nachher noch kurz vorbeischauen, ist aber unspektakulär. Auch das ist ein Angebot. Ich nutze es zum Beispiel sehr gerne, um einfach mal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde abzuschalten, ein bisschen was für meinen Körper zu tun und dann wieder zurück an die Arbeit zu gehen. Aber auch das sehe ich jetzt nicht als Versuch von Google an, mich jetzt länger hier zu halten, sondern im Gegenteil, es ist eine große Erleichterung für mich, dass ich das nicht noch zu Hause dann machen muss oder dass ich jetzt nicht noch in ein anderes Fitnesscenter gehen muss, sondern dass ich das hier erledigen kann. Und ich kann es wirklich allen nur empfehlen, ab und zu mal, da muss ich einfach einen Blocker in den Kalender reinmachen, eine Stunde Gym. Dann kann mir auch jetzt kein Kollege irgendein Meeting einstellen. Da bin ich dann einfach unten bei uns im Tiefgeschoss, mache dort meine Übungen und bin dann wieder frisch zurück am Arbeitsplatz. Und wie gesagt, haben beide was davon. Google hat was davon. Ich bin dann besser drauf, wieder neu motiviert. Mein Blut zirkuliert. Ich habe gute Ideen. Aber es ist natürlich auch gut für mich, weil es mir dann einfach besser geht.
Ihr habt ja hier auch diesen tollen Hörsaal, der... ja, wirklich beeindruckend ist und man kann sich wirklich vorstellen, wie es hier früher gewesen sein muss. Mittlerweile gibt es dort viele bunte Google-Kissen auf diesen Sitzen, aber das Thema Weiterbildung, Lernen ist natürlich nochmal interessant. Ihr nutzt das natürlich an der Stelle auch, glaube ich, für Entertainment und für Veranstaltungen, aber das Thema Weiterbildung hat bei euch ja auch Platz. Es gibt ja schon dieses längere Konzept, glaube ich, dass die Mitarbeitenden auch 20% ihrer Zeit dafür nutzen können, an Themen zu arbeiten, sich weiterzubilden. Da gibt es immer mal wieder so Neuigkeiten, die gestreut werden nach dem Motto, das wird jetzt abgeschafft oder das ist nicht mehr so. Wie ist es denn jetzt aktuell?
Also vielleicht kurz zu dem Hörsaal, den nutzen wir tatsächlich nicht zur Weiterbildung, sondern das ist ja ein historisches Gebäude, denkmalgeschützt, wie vorhin schon gesagt, aus dem Jahr 1880, gebaut von Martin Gropius, den nutzen wir für größere Veranstaltungen. Wer die Fernsehserie Charité kennt, wird dort auch so einen ähnlichen Hörsaal ab und zu sehen. Der ist sozusagen eine weitere Facette unseres tollen Berliner Büros. Weiterbildung wird bei Google sehr groß geschrieben. Es gibt eine Fülle von Angeboten an Online-Kursen, an virtuellen Kursen, aber auch an Kursen, die man persönlich in Person besuchen kann, ob jetzt in Deutschland, an anderen Standorten, in Berlin oder auch in London oder auch in den USA, teilweise bei uns im Hauptquartier, wo man dann mehrere Tage sich zu unterschiedlichen Themen, ob es jetzt mehr in Software-Engineering-Richtung geht oder in ganz allgemeine Richtung wie Projektmanagement und betriebswirtschaftliche Themen weiterbilden kann. Die 20% Zeit bei Google gibt es weiter. Die betrifft auch nicht nur das Thema Weiterbildung, sondern das ist die ursprüngliche Idee war, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 20% ihrer Zeit einem Thema widmen können, was nichts mit ihrer Kernarbeit zu tun hat. Und in meinem Fall ist das zum Beispiel jetzt eben die Arbeit, die ich mache als Leiter des Standorts Berlin. Weil das hat natürlich mit meiner Kernarbeit als Unternehmenssprecher nichts zu tun. Aber es ist wichtig, dass jemand diese Arbeit macht. Ich bin ja nicht tätig im Sinne einer Geschäftsführung oder Ähnliches, sondern es ist eigentlich so eine Art Ehrentitel. Ich leite den Standort Berlin, kümmere mich um all die Sachen, die hier nötig sind, wie ich es ja vorhin auch Mathilda erklärt habe. Aber das mache ich nebenbei. Nebenbei meiner klassischen Tätigkeit. Und so wie ich gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit einem Projekt beschäftigen, was nichts mit dem Kernjob zu tun hat. Und das wird von Google natürlich weiterhin unterstützt, weil aus dieser 20%-Zeit sind auch durchaus relevante Google-Produkte entwickelt worden. Also es sind Kolleginnen und Kollegen, die hatten die Idee für Gmail oder für Google AdSense in dieser Zeit und haben dann diesen Vorschlag gemacht. Und daraus wurde dann, das ist natürlich jetzt nicht zu oft passiert, aber das zeigt der Wert dieses Prinzips, dass eben unsere Gründer schon sehr früh erkannt haben, unsere größte Ressource, unsere wichtigste Ressource sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ihnen so eine Zeit zu geben für Kreativität, ihre eigenen Ideen zu entwickeln und weiter zu verfolgen, ist ein ganz wichtiges Element natürlich auch der Mitarbeiterbindung, aber natürlich auch ein Element, um diese innovative Kraft, die bis heute ja in Google steckt, wirklich weiter zu unterstützen, weil Innovation kommt am Ende von Menschen und die gilt es natürlich dann entsprechend freizusetzen.
Ja, lass uns gerne mal über Innovation sprechen. Es gibt ja so viele Produkte von Google im Softwarebereich, im Hardwarebereich, Richtung KI jetzt auch, da kommen wir nochmal dazu, einzelne Versionen, Features. Und viele davon wurden irgendwann auch wieder eingestellt, wenn sie nicht so performt haben, wie man sich das erhofft hat. Es gibt ja auch mindestens eine Website, die ich zumindest kenne, auf der man so Dinge sieht, die eingestellt wurden, wie so ein Friedhof der vergangenen Produkte sozusagen. Ein paar hätte ich auch gerne noch behalten, ehrlich gesagt. Aber aus Google-Sicht guckt man natürlich anders drauf. Aber wann ist der Punkt eigentlich, oder was habt ihr vielleicht auch aus diesen ganzen Projekten gelernt, wann ist so der Punkt, wo man sagt, da lasse ich jetzt los? Weil ich erlebe es eigentlich in vielen Unternehmen anders, die dann das Pferd immer noch reiten, bis es eigentlich nicht mehr kann. Und ihr habt aber teilweise schon Entscheidungen getroffen, wo andere sagen, das war doch eigentlich noch gut. Das wird gar nicht immer nachvollzogen von außen. Hat natürlich auch strategische Hintergründe, verstehe ich. Aber habt ihr da etwas für euch gelernt aus diesem, wir probieren viel aus, auch spielerisch, kreativ, aber wir merken eben auch, wann wir loslassen.
Also die Entscheidung, ob bestimmte Produkte weitergeführt werden oder nicht, wird natürlich auf einer sehr hohen Management-Ebene getroffen und da bin ich tatsächlich jetzt nicht, fühle ich mich jetzt nicht berufen, das jetzt sozusagen die Entscheidungskriterien dafür jetzt darzulegen. Aber ich kann natürlich gerne was zum Prinzip sagen, was damit verbunden ist. Ich glaube, es ist ja auch ein viel diskutiertes Thema, diese Mentalität, die vermeintlich in Amerika stärker verbreitet ist als jetzt in Europa, auch mal zu scheitern und das Scheitern zuzulassen und das Scheitern nicht als Versagen zu betrachten, sondern auch als Chance, daraus was zu lernen und dann den nächsten Versuch sozusagen besser zu machen. Das steht, glaube ich, dahinter. Und wir haben gerade über die 20%-Projekte gesprochen, in denen einfach Innovation gefördert wird und sozusagen unsere Kolleginnen und Kollegen angehalten oder ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, auch wenn die Ideen vielleicht nirgendwo hinführen. Wenn Sachen entwickelt werden, die am Ende keinen Sinn ergeben. Ich kann mich sehr gut erinnern an ein Projekt, an dem ich in der frühen Phase auch ein bisschen beteiligt war. Das war ungefähr 2019, hatten eine kleine Gruppe von Softwareentwicklern aus München die Idee, ob man nicht in der ganzen, da kam die Fridays for Future Bewegung auf und die Klimadebatte nahm so richtig Fahrt auf, ob man nicht Google Maps umbauen könnte und den Autofahrerinnen und Autofahrern nicht nur die schnellste Route zum Ziel anzubieten, sondern auch die klimafreundlichste Route. Das heißt, die Route, die am meisten CO2 spart und am wenigsten Sprit verbraucht. Was ist passiert? Die Idee dieser Kolleginnen und Kollegen wurde jetzt, soweit ich weiß, nicht genau in ihrem Sinne weiterverfolgt. Aber wenig später hatte auch ein Team in den USA eine ähnliche Idee. Man hat sich dann auch ausgetauscht. Und am Ende wurde tatsächlich im vergangenen Jahr die Funktion spritsparende Routen bei Google Maps öffentlich gemacht. Sie ist inzwischen in einer Vielzahl von Ländern nutzbar auf Google Maps. Du kennst sicher das kleine grüne Blatt, was dir angezeigt wird, wenn du eine Route auf Google Maps planst, um eben dann die spritsparendste Route eben auszusuchen. Das ist ein Beispiel, was daraus entstehen kann, wenn man irgendwie diesen Ideen freien Lauf lässt. Dieses Projekt ist offenbar nicht gescheitert. Es wurde umgesetzt. Aber es gibt natürlich in diesem Kosmos von Ideen, die von Menschen bei Google entwickelt werden, auch eine Vielzahl von Projekten, die nicht weiterverfolgt werden, die dann wirklich scheitern. Aber dahinter steht die Kultur, dieses Scheitern zuzulassen, dazu auch zu stehen. Und natürlich auf der Unternehmensebene, wie gesagt, die Entscheidung als solche kann ich jetzt nicht weiter bewerten, weil das trifft dann wirklich im Zweifel der Vorstand, zu sagen, das hat jetzt eine Zeit lang getragen, wir haben es versucht, aber es hat nicht das eingelöst, was wir uns insgesamt als Unternehmen davon versprochen haben, deswegen nehmen wir davon Abstand. Haben eine Menge daraus gelernt, was wir an anderer Stelle dann wieder eben besser umsetzen werden.
Ich glaube auch, dass die Sprache da eine Rolle spielt, dass du im Englischen mit fail fast, diese Startup-Kultur, das Lernen vielleicht eher nochmal verbindest und in Deutschland assoziierst du mit Scheitern, Scheiterhaufen, so ganz schlimme Dinge, wo du dann so denkst, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Deswegen bin ich gar nicht so richtig happy mit diesem Scheiterbegriff, aber natürlich das Fail, dieses auch mal sagen, das war bis hierhin und wir lernen was draus. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig und davon können sich, glaube ich, auch viele eine Scheibe abschneiden. Du hast jetzt gerade schon Nachhaltigkeit angesprochen. Ist natürlich auch ein Riesenthema. Ihr verbraucht eine Menge Strom durch eure Rechenzentren. Künstliche Intelligenz, werden wir gleich noch zu sprechen, ist auch ja etwas, was sehr viel Energie braucht am Ende des Tages. Wie geht ihr damit um und was habt ihr euch vorgenommen?
Tatsächlich war die Tatsache, dass Google sich schon sehr früh mit Klimaschutz auseinandergesetzt hat, für mich durchaus auch ein kleiner Faktor, der Google für mich, als ich darüber nachgedacht habe, zu Google zu wechseln, Google für mich interessanter gemacht hat. Also ich habe schon meine Doktorarbeit über Klimaschutz und über Nachhaltigkeit geschrieben in den 90er Jahren. Das Thema war mir persönlich immer sehr wichtig. Das wissen auch alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt diesen Podcast hören. Herzlicher Gruß. Und Klimaschutz ist bei Google wirklich zum Glück seit den frühen Tagen ein zentrales Thema. Da haben unsere Gründer beide großen Wert drauf gelegt. Einer der ersten Leiter unserer Infrastruktur, der auch bis heute im Amt ist, Urs Hölzle, hat darauf großen Wert gelegt. Ein Schweizer, der für den Aufbau der globalen Infrastruktur über viele Jahre zuständig war. Wir machen da unterschiedliche Dinge und natürlich ist das Erste, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben erledigen, sprich, dass wir möglichst viel erneuerbare Energie einsetzen, dass wir also versuchen, unsere Rechenzentren, unsere Büros sozusagen nicht nur in der Jahresbilanz, sondern am besten rund um die Uhr mit erneuerbaren Energien betreiben. Wir kaufen sehr große Mengen von erneuerbarer Energie ein und wir sorgen auch jetzt mit einem sehr innovativen Modell dazu, dass es wirklich auf Stundenbasis auch funktioniert. Weil darum geht es am Ende. Wir dürfen keinerlei CO2 mehr emittieren und das Ziel haben wir uns für unsere eigenen Anlagen gesetzt bis 2030. Es soll also wirklich kein CO2 mehr emittiert werden, weil wir, wie es so schön heißt, 24/7 erneuerbare Energien einsetzen. Das Zweite, was wir tun, wir wollen natürlich unsere Technologie und unsere Plattform auch nutzen, dass wir anderen Menschen die Möglichkeit geben, nachhaltiger und klimafreundlicher zu leben. Die spritsparenden Routen auf Google Maps habe ich gerade schon genannt, aber es gibt eine Fülle von anderen Produkten und Möglichkeiten, die wir zum Beispiel in der Cloud anbieten. Wir haben kürzlich ein Modell vorgestellt, wie auch Fluglinien sozusagen klimafreundlicher agieren können, indem sie Kondensstreifen vermeiden. Das passiert übrigens mit künstlicher Intelligenz. Kondensstreifen sind ein großer Faktor für den negativen Klimaeffekt, den die Luftfahrt hat. War mir vorher tatsächlich auch nicht so bekannt. Über ein Drittel des Treibhauseffekts der Luftfahrt geht auf die Kondensstreifen zurück. Die lassen sich aber vermeiden, indem man die Flugrouten nur minimal anpasst. Und da haben wir ein KI-Modell entwickelt, zusammen mit American Airlines, wie wirklich jetzt Piloten im großen Stil, Fluggesellschaften im großen Stil diese Flugrouten anpassen können, um Kondensstreifen zu vermeiden. Also ein sehr großer Faktor. Und da gibt es eine Vielzahl von anderen Produkten. Und ich bin sicher, es werden auch noch viele kommen, mit denen wir durch digitale Technologie anderen helfen können, klimafreundlicher zu agieren. Insofern ein ganz wichtiges Thema für uns. Und ich bin auch froh, dass ich als Unternehmenssprecher jetzt genau auch dieses Thema auch bearbeiten und vertreten darf.
Ja, da sind wir schon bei AI. Künstliche Intelligenz hast du angesprochen. Es gibt ja seit einem Jahr diesen großen Hype um generative KI. KI selbst gibt es schon sehr lange. Ihr beschäftigt euch auch schon lange damit. Werdet vielleicht nicht sofort damit verbunden. Da denkt man an OpenAI und vielleicht auch ein Stück weit an Microsoft, die da ja auch stark investiert sind. Aber vielleicht kannst du ja auch mal die Gelegenheit nutzen und uns mal erklären, wie ihr im KI-Business quasi ja schon seit einer Weile auch seid und was ihr jetzt auch im Kontext generativer KI unternehmt.
Also es ist, glaube ich, bekannt, dass unser CEO Sundar Pichai schon 2017 Google zu einer AI-First-Company erklärt hat. Also KI kommt an erster Stelle bei Google, bei allem, was wir tun. Und es mag sein, dass viele Menschen es wirklich nicht wahrnehmen, wenn sie KI nutzen. Aber KI steckt tatsächlich in fast allen Google-Produkten drin. Egal, ob in der Google-Suche, wenn du Google Lens nutzt, das heißt mit der Kamera sozusagen eine Suche durchzuführen. Du fotografierst ein Objekt und lässt dir dann von Google sagen, was das gerade jetzt für ein Objekt ist. Ja, eine Pflanze, ein Tier oder auch ein schönes Kleid, was man sieht und wo man denkt, wo kann ich das denn kaufen? Da steckt KI drin, im Google Übersetzer natürlich, der inzwischen hunderte von Sprachen beherrscht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und wir haben jetzt auch ein sehr ambitioniertes Ziel uns sozusagen selbst gegeben, die 1000-Sprachen-Initiative, um eben mit KI 1000 Sprachen der Welt und auch weniger verbreitete Sprachen sozusagen zu erschließen, um all die Menschen, die nur diese Sprache sprechen oder vielleicht internationale Sprachen schlecht sprechen, auch in die Lage zu versetzen, sozusagen über das Internet auf das Wissen, auf das Wissen der Welt zuzugreifen und unserer Mission gerecht zu werden. Also wir haben über die Klimaprodukte schon gesprochen, die Kondensstreifen, Früherkennung für die Luftfahrt funktioniert mit KI, die spritsparenden Routen für Google Maps funktionieren mit künstlicher Intelligenz, die im Hintergrund läuft. Künstliche Intelligenz ist ja letztlich die Auswertung von großen Datenmengen, Muster erkennen und darauf dann Vorhersagen zu basieren. Und die Arbeiten, die Google DeepMind macht, zum Beispiel auch im Bereich Medizin, Molekularbiologie, Krebsfrüherkennung, die damit möglich wird und eine Vielzahl von Forschung ermöglicht, Impfstoffentwicklung, all das basiert auf KI-Modellen und da sind auch die Modelle, die Google DeepMind entwickelt, natürlich sehr, sehr relevant und natürlich in Forschungspapieren immer wieder zitiert. Generative KI heißt bei uns BART. Das ist sozusagen unser generativer KI-Assistent, der dir helfen kann, Aufgaben zu erledigen, Texte erstellen kann, E-Mails zusammenfassen kann, der dir hilft, auch Bilder zu erkennen und so weiter. Das ist sozusagen unser Ansatz für generative KI und ich darf verraten, da wird noch viel, viel kommen.
Ich habe Google Bart mal gefragt, was ich dich fragen soll.
Ja, was hat er vorgeschlagen?
Na, ich habe ein paar dieser Fragen schon tatsächlich gestellt, also rund um Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz selbst auch. Dieser Begriff BART, ist das eine Abkürzung oder ist das eine Herleitung von Herrn Simpson?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es Bezüge hat zu dem Barden, aber lass uns das nochmal vielleicht bei Google nachschlagen.
Können wir auch in die Shownotes mit reinlinken. Du hast auch gerade noch euren CEO angesprochen, den Sundar, der ja auch schon einige Male hier in Berlin bei euch war. Welche Rolle spielt er für euch intern? Wie wird er sichtbar? Weil er ist jetzt nicht jemand, der so, ich sag's mal ganz platt, auf die Kacke haut und irgendwie an jedes Mikro ranspringt, wie andere CEOs, die das auch sehr lieben. Also er wirkt sehr bescheiden und ist ja auch schon lange bei Google und ist in diesen Themen eben auch tief drin, aber vielleicht kannst du zu ihm mal berichten und du hast ihn ja mit Sicherheit auch kennengelernt.
Sundar ist unser CEO und ist damit natürlich für das gesamte Geschäft global zuständig. Ich glaube, seine Karriere ist in Grundzügen ja bekannt. Er ist als ganz junger Mann ist er aus Indien in die USA gekommen und er ist bei Google auch angefangen, vor allem Chrome aufzubauen, unseren Browser, und wurde dann Chef des ganzen Unternehmens. Und in der Tat, er ist ein sehr, sehr bescheidener und aber auch sehr visionärer Mensch. Ich habe es gerade ja schon zitiert, 2017 schon zu sagen, wir sind eine KI-First Company, eine AI-First Company, bei der wirklich künstliche Intelligenz an erster Stelle, das war damals schon ein relativ mutiger Schritt und er hat eigentlich die Entwicklung, wenn man will, vorhergesehen und vorweggenommen und hat Google insgesamt wirklich auch auf diesem Kurs gebracht und gehalten. Und wir haben, das ist ja auch bekannt, anders als andere Unternehmen, künstliche Intelligenz eher behutsam weiterentwickelt und haben natürlich auch aufgrund unserer Rolle, unserer Größe, unserer Relevanz auf unterschiedlichen Plattformen natürlich auch uns etwas mehr Zeit gelassen, künstliche Intelligenz wirklich in den Markt zu bringen und generative KI insbesondere. Aber er steht natürlich für Google wie kein anderer. Und er war schon bei zwei größeren Veranstaltungen hier in Berlin. Da durfte ich ihn auch erleben. Einmal hat er das Büro hier eröffnet im Januar 2019. Das war natürlich ein ganz großartiger Moment, ja, ihn hier auf der Bühne zu haben und sozusagen offiziell den Standort Berlin sozusagen ins Leben zu rufen. Und dann war er in diesem Jahr nochmal hier und hat hier eine sehr spannende Partnerschaft bekannt gegeben, nämlich von Google Pixel, also unserem Smartphone, mit der deutschen Frauennationalmannschaft im Fußball. Dazu war er hier und hat auch hier unten im Innenhof sogar mit zwei jungen Fußballerinnen, das waren die Töchter eines sehr netten Kollegen von mir, hat er hier ein bisschen gekickt. Und hat sich hier offenbar sehr wohl gefühlt.
Und den Damen guckt man ja auch fast lieber zu als den Herren aktuell. Von daher, guter Schachzug.
Lass uns nicht über Fußball reden. Ja.
Vielleicht kannst du uns abschließend auch noch mal ein bisschen was zu deiner Arbeit erzählen. Die hat sicherlich ja auch mit, nicht nur mit den Medienvertretern in Deutschland zu tun, sondern auch mit den Bedenken, die es manchmal auch in der Bevölkerung gibt. Also wie geht man mit Daten zum Beispiel um? Ja, da gab es dann große Bedenken, als Google die Street View-Fahrzeuge hat fahren lassen. Oh, fotografieren die jetzt mein Haus? Überhaupt dieser Umgang auch mit Cloud-Technologie ist in Deutschland oft verbunden mit Ängsten. Es gibt ja sogar diesen Begriff German Angst. Wie beschäftigt dich und euch das? Wie wirkt ihr so ein bisschen auch auf die Bedenken hin?
Also ich glaube, in meiner Rolle als Unternehmenssprecher, und da spreche ich, glaube ich, für alle Kolleginnen und Kollegen jetzt im Kommunikationsteam, ist es ganz wichtig, dass wir diese Sorgen und Bedenken, die es zweifellos gibt, gegenüber Technologieunternehmen, gegenüber der Digitalisierung, vielleicht auch gegenüber Google speziell, dass wir das ernst nehmen. Dass wir nicht so tun, als wäre das nicht da, weil bei uns sind wir natürlich der Meinung, dass die Produkte und die Dienste, die wir anbieten, alle ganz hervorragend sind, dass sie einen Mehrwert bieten, sonst würden wir sie nicht entwickeln. Das ist bei Google gibt es ja auch den Satz, the user comes first and everything else follows. Das heißt, der Nutzer und die Nutzerin kommen immer an erster Stelle und alles andere ergibt sich daraus. Das heißt, die Produkte müssen erstmal für unsere Nutzerinnen und Nutzer funktionieren. Und insofern, wir müssen das ernst nehmen, was die Leute denken. Aber es gibt natürlich bei allen Themen, und das können wir jetzt der Reihe nach durchdeklinieren, ja, vom Datenschutz über Inhalte, problematische Inhalte, die es vielleicht auf YouTube oder auch Google gibt, über Urheberrechtsfragen, über Wettbewerbsfragen und so weiter. Es gibt überall sehr, sehr gute Argumente. Und deswegen mache ich diesen Job auch wirklich bis heute sehr gerne, weil es ist erklärbar. Man muss, wie gesagt, auf die berechtigten Fragen eingehen, aber die Technologie bietet so viele Möglichkeiten und die müssen vermittelt werden. Und das ist natürlich eine zentrale Aufgabe sozusagen eines Sprechers, einer Sprecherin, die für so ein großes Unternehmen spricht, zu erklären. Und sicherlich dein Einstieg in den Podcast heute, die Aufgabe, sich selbst zu stellen, wie würde man Mathilda denn erklären, warum Google Daten braucht und was Google mit den Daten macht. Das ist, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr nützlich, weil es einen sozusagen auf die Basis zurückführt, wo fange ich an? Was ist denn jetzt wirklich auch ein gutes Argument? Und was ist denn die Geschichte zum Beispiel, warum wir mit Street View die Straßen fotografieren und am Ende sozusagen als Abbild der echten Welt ins Netz bringen. Warum ist es, warum machen wir das? Warum ist das gut? Und einfach zu erklären, dass diese digitalen Abbilder der Welt natürlich von vielen Menschen genutzt werden, die jetzt an bestimmte Orte der Welt nicht fahren können, die sich einfach trotzdem mal anschauen möchten, wie sieht's denn jetzt auf Ibiza aus oder wie sieht's auf den Malediven aus und dort sozusagen mal virtuell die Tour machen wollen. Oder natürlich auch teilweise von Leuten genutzt wird, die, keine Ahnung, wollen sich ein Häuschen irgendwo kaufen wollen, aber vorher einfach mal gucken, wie sieht's denn dort eigentlich aus. Oder die Feuerwehr will gucken, wenn wir jetzt dort einen Einsatz haben, wie ist denn dort die Straße? Was liegt um die Ecke? Welche möglichen Blockaden müssen wir beachten? Das ist der Sinn dieser Bilderdaten, die wir da verwenden, uns so Geschichten zu erzählen über unsere Produkte. Das ist im Prinzip der Kern unserer Aufgabe und es macht wirklich großen Spaß.
Was hilft dir denn, produktiv zu sein?
Also ich muss tatsächlich, um produktiv zu sein, muss ich ausgeschlafen sein. Und muss wirklich sozusagen mich auch in gewisser Weise in Bewegung halten. Das heißt, Sport ist für mich sehr wichtig. Also ich mache zurzeit, glaube ich, im Schnitt 3 bis 4 Mal die Woche Sport, um wirklich mich in Schwung zu bringen. Was mir aber auch hilft, ist tatsächlich mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Also ich glaube, allein heute Morgen, bevor wir überhaupt den Podcast aufgenommen haben, bin ich zufällig in 2, 3 Kollegen beim Frühstück buchstäblich hineingelaufen und habe mit denen über kurze Gespräche Projekte besprochen, die uns in Zukunft beschäftigen werden, und deren kurze Ideen und Impulse mitgenommen, sozusagen, die sind jetzt erstmal nur in meinem Kopf, aber die konnte ich dann sozusagen sofort da mitnehmen. Und das ist übrigens nochmal auch zum Thema von vorhin, was natürlich zu Hause nicht passiert. Ja. Diese spontanen Begegnungen, spontane Interaktion, die man dann wirklich in produktive Ideen für die nächste Zeit, und wir sind ja jetzt gerade in der Vorbereitung des nächsten Jahres, die man dort auch dann verwenden und umsetzen kann.
Man nimmt mehr Informationen auf voneinander, auch über Körpersprache etc., von den Kontexten. Da hinten unterhalten sich 2, aha, okay, es ist natürlich was anderes. Hast du vielleicht noch einen Tipp für junge Leute? Also etwas, was du sagen würdest, das ist eine gute Idee, um im Berufsleben erfolgreich und auch happy zu sein?
Also ich habe ja in meiner Karriere tatsächlich schon unterschiedliche Jobs gemacht und immer wieder auch mit überraschenden Wendungen verbunden. Also nach der Promotion im Fach Volkswirtschaft dann Sportreporter zu werden, ist natürlich ein Wechsel, den man jetzt nicht so oft macht. Aber was ich wirklich als sozusagen als meine Weisheit gerne weitergeben würde, ist ganz banal, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Der eigene Instinkt hat mich glücklicherweise nie getrogen bei den wesentlichen Karriereentscheidungen, die ich getroffen habe. Also sowohl der Wechsel ursprünglich mal von BWL zu VWL war ja schon während des Studiums eine wichtige Entscheidung. Dann mit der Promotion in VWL in den Sportjournalismus zu wechseln, und dann aber auch beim Fernsehen irgendwann zu sagen, ich sehe da für mich keine Zukunft mehr, ich suche mir jetzt einen anderen Job als Unternehmenssprecher, am liebsten bei Google, und dass es dann auch noch geklappt hat. Das kann man natürlich nicht immer zu 100% beeinflussen, aber mein Bauchgefühl hat mich glücklicherweise bei diesen Fragen nie getrogen. Also dann wirklich hört in euch hinein, die innere Stimme zeigt euch den Weg.
Gibt es so eine Zukunftskompetenz, von der du glaubst, dass sie besonders wichtig wird, auch für die Kids?
Ich glaube, dass wirklich das Zusammenarbeiten mit anderen, ein empathisches Miteinander, ist vielleicht jetzt schon wieder ein bisschen abgedroschen, der Begriff Empathie, aber dass man wirklich auf andere Menschen hört, auch auf Zwischentöne, auch versucht sozusagen zu verstehen, wie jemand tickt. Das ist in einem, glaube ich, in einem Unternehmen, was jetzt über ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinausgeht, essentiell. Weil natürlich im Alltag wird immer mehr auch von Technik übernommen und so weiter. Und diese Soft Skills, die ja insbesondere eben im wie arbeitet man denn als Team, wie arbeitet man miteinander, das wird da umso wichtiger. Und das ist, glaube ich, eine absolute Schlüsselkompetenz.
Die Zukunft, du hast schon gerade gesagt, 2024, Was glaubst du, wird neben KI noch wichtig?
Das ist jetzt gemein, weil natürlich wird uns künstliche Intelligenz weiter beschäftigen. Und da verrate ich, glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis, dass man dazu sehr viel von Google hören wird. Daneben gibt es aber natürlich auch Projekte, die wir fortführen möchten, die jetzt gerade in Deutschland relevant sind. Also ich persönlich hatte jetzt wirklich die große Freude, an einem Projekt mit der Aktion Mensch dabei zu sein. Da haben wir uns um digitale Barrierefreiheit gekümmert. Es wird 2025 ein sehr wichtiges europäisches Gesetz in Kraft treten, was die Anbieter von kommerziellen Webseiten verpflichtet, bestimmte Kriterien einzuhalten, was die digitale Barrierefreiheit angeht. Und da haben wir dieses Jahr eine Studie gemacht zu dem Thema mit der Aktion Mensch zusammen, wie denn eigentlich, wie es um die digitale Barrierefreiheit bisher bestellt ist in Deutschland. Die Antwort ist jetzt wahrscheinlich nicht überrascht. Es steht nicht besonders gut darum. Und das wollen wir im neuen Jahr fortsetzen und da nochmal drauf schauen auf dieses Thema und auch auf die Bedeutung hinweisen, natürlich auch Tipps geben, wie man da besser werden kann. Und so wie dieses Projekt wird es eine Vielzahl von anderen Projekten geben, die von jetzt insbesondere auch in Deutschland von Kolleginnen und Kollegen von mir vorangetrieben werden. Insofern wird es neben KI, das verspreche ich auch, ein spannendes Jahr von Seiten von Google. Und ich freue mich auf 2024.
Was sind denn deine drei Favorite Google-Produkte?
Meine drei Favorite Google-Produkte.
Ich sagte danach auch meine drei, ich habe es mir überlegt.
Du hast es dir überlegt, ich habe es mir vorher nicht überlegt. Wenn ich jetzt die Nutzung mir anschaue, ist es natürlich die Suche, ist es natürlich Google Maps. Und als drittes würde ich aber ganz klar sagen, ist es Google Workspace. Das heißt, das Ineinandergreifen von unterschiedlichen Produkten, also sprich Text, Tabellen, Präsentationsverarbeitung mit Google Kalender, mit Google Mail, mit Google Meet. Dieses verzahnte Arbeiten, das wirklich harmonische Ineinandergreifen von Produkten, die man einfach im beruflichen Alltag braucht, ist für mich, als ich vom Fernsehen damals zu Google gewechselt bin, das war für mich eine Revolution. Also das hat meinen Arbeitsalltag so erleichtert und auch zum Thema Produktivität. Ja. Es hat mich so unendlich viel produktiver gemacht. Wenn ich die Vorzeit vergleiche, ich will jetzt gar keine Produktnamen nennen, das ist für mich eigentlich, können wir sogar dann sagen, das ist eigentlich für mich das allerbeste Google-Produkt, weil das ist eine Arbeitserleichterung, eine Produktivitätsmaschine, wie man sie sich besser gar nicht vorstellen kann.
Ja, ich hatte auch Search und Maps und dachte erst ans Pixel, das ich jetzt auch schon sehr lange sehr gerne nutze, aber eigentlich würde ich mich dir noch mal gerne anschließen jetzt. Also wenn man diese Verzahnung hat und es alles sehr gut in diesem Ökosystem funktioniert, das ist, würde ich jetzt auch nicht mehr missen wollen.
Also dass Google Pixel natürlich ein ganz hervorragendes Telefon ist, darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Und mit Best Take kann man jetzt ja wirklich die perfekten Selfies machen, auch mit großen Gruppen. Unbedingt mal ausprobieren.
Wird es irgendwann nochmal so ein Google Auto oder sowas ganz anderes geben? Es gibt ja manchmal so Gerüchte, Apple Car. Google ist ja auch, glaube ich, bei diesem Self-Driving Car Projekt auf jeden Fall auch involviert, möglicherweise. Wird man Google auch nochmal in einem ganz anderen Kontext erleben?
Ja, als Unternehmenssprecher sollte man, glaube ich, nie sagen oder nichts ausschließen. Aber
schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau.
Vielen, vielen Dank, Ralf.
Sehr gerne.
Für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns gewährt hast in eure Zusammenarbeit, in deine Arbeit. Dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und bleib gesund.
Sehr gerne und ganz vielen Dank für deinen Besuch hier bei Google.
Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode mit Ralf. Folgt ihm mal, alle Links wie immer in den Shownotes, also sein LinkedIn-Profil, die Webseite von Google natürlich und auch meine Website packe ich euch nochmal rein, gabrielrath.com. Warum? Naja, ihr könnt dort ganz einfach euer Feedback hinterlassen. ganz einfach mir eine Mail schreiben. Darüber freue ich mich immer, wenn ich von euch lese. Wo hört ihr den Podcast? Wie gefällt es euch? Was wünscht ihr euch? Wen wünscht ihr euch? Habt ihr selber was zu erzählen? Schreibt mir bitte. Ich freue mich sehr drüber. Und ihr seht auch, was ich sonst noch tue. Ich bin auch als Moderator und Keynote-Speaker unterwegs. Ihr könnt mich auch buchen für eure Veranstaltung. Ich komme gerne auf eure Events, sei das jetzt in eurer Firma oder auf einer Konferenz, ob das ein kleiner Workshop ist oder ein Impuls oder auch eine längere Keynote. Dafür stehe ich zur Verfügung und erzähle auch, was ich hier in diesem Podcast in über 200 Folgen gelernt habe. Bring das so zusammen und würde mich freuen, wenn ich dann demnächst vielleicht auch bei euch bin. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag. Ja, wir sind jetzt zum Anfang des Jahres im Doppelmodus. Das heißt, dienstags und freitags gibt es neue Folgen vom New Work Chat auf die Ohren. Wenn es euch gefällt, sagt es gern weiter, teilt die Folgen, bewertet den Podcast bitte. Ja, das ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte, denn das brauchen wir, um im Ranking zu steigen bei Spotify und Apple Podcasts. Ihr könnt dort auch eine Rezension schreiben, wenn ihr sagt, das ist eine gute Sache, ihr hört gerne rein, dann macht das bitte. Vielen, vielen Dank. Soweit von mir. Schöne Grüße aus dem hohen Norden von der Ostsee, aus Mecklenburg-Vorpommern. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.